Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einer jungen Frau, die aus Staufen zu uns gekommen ist, die aus einer Schaustellerfamilie kommt, die fast alles besetzt, was mit dem Thema Zirkus zu tun hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Geraldine Schüle.
Guten Morgen, Herr Heim. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wie war die Anreise?
Angenehm. Ich bin mit dem Zug gekommen, war natürlich sehr leer.
Und Sie waren im Hotel ein exklusiver Gast.
Genau. Ich habe heute Morgen alleine gefrühstückt, aber gestern noch durch Stuttgart geschlendert, habe mir die Stadt ein bisschen angeschaut und da merkt man fast nichts.
Wie geht's Ihrem Zirkuswagen?
Gut, also wieder besser. Genau, also wir leben in einem selbstgebauten Zirkuswagen, der auf einem LKW-Fahrgestell steht. Mhm. Seit 2 Jahren, mein Partner ist Architekt und Zimmermann. Wir haben den gemeinsam gebaut und der ist kurz vor Ostern in Brand geraten. Mhm. Seitdem leben wir in einem Ferienhaus und bauen jetzt wieder auf und nutzen die Chance, den einfach einen Meter zu verlängern.
Wie gerät ein Zirkuswagen einfach so in Brand?
Das war
Unfall?
Ein Unfall, genau. Ja. Ja. Wir waren gar nicht zu Hause.
Hm. Ja. Zahlt die Versicherung?
Wahrscheinlich schon, ja. Sieht ganz gut aus.
Aber ist vermutlich ein außerordentlich komisches Gefühl, wenn das, was so mit dem Thema Wohnen, Leben und Sicherheit besetzt ist, plötzlich nicht mehr da ist.
Ja, auch das ganze Herzblut, was da drin steckt. Wir haben auch den Innenausbau alles selber gemacht, 1,5 Jahre lang. Das war schon natürlich ein Schock im ersten Moment. Und dann ist es aber auch, wenn sowas Außergewöhnliches passiert, ein paar Tage später waren wir total dankbar für die ganze Hilfe, die kommt von überall, für die Anteilnahme, für Unterstützung. Es war auch eine besondere Zeit, gerade auch jetzt in der aktuellen Situation, gemerken, ja, wie getragen wir sind von unserer Umgebung.
Ist ja auch, wenn Sie es ansprechen, etwas, was ganz viele im Zusammenhang mit Corona sagen, dass bei aller Tragik und bei allen schlimmen Dingen, die passieren, es ein Maß an Solidarität und an Hilfe und Unterstützung gibt, dass man sich vorher so gar nicht hat vorstellen können.
Absolut.
Hat Corona Ihr Leben verändert?
Ja, einerseits schon. Also Veranstaltungen im Zirkus sind natürlich ausgefallen. Wir hatten ein wunderschönes Regieprojekt mit 13 jungen Artistinnen. Da haben wir ein Jahr lang dran gearbeitet. Das war natürlich sehr schade. Ich versuche da jetzt im Hintergrund noch pädagogisch weiterzuwirken und die Teambuilding-Maßnahmen, die wir im letzten Jahr aufgebaut haben, einfach weiterzuführen. Aber ich habe auch wirklich positive Punkte, die damit zusammenhängen. Zum Beispiel eben, dass das Ferienhaus, in dem wir jetzt leben, frei ist. Ich schreibe an meinem zweiten Buch inzwischen, kann intensiv in Kontakt mit Buchbloggerinnen und Buchbloggern sein, Sendungen wie diese wahrnehmen und habe einfach
das
ein bisschen,
geht.
Genau.
Was diese
Freiraum.
Jungen Artistinnen und Artisten angeht, die Sie gerade angesprochen haben, kommen die finanziell über die Runden?
Ja, das sind noch Schülerinnen und Schüler. Unser Zirkus ist ein bisschen, also die können parallel noch eine Ausbildung selbst zur Jugendtrainerin, zum Jugendtrainer machen. Und wir sind der feste Rahmen, in den sie jede Woche kommen und einfach lernen.
Geraldine Schüle, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, also die Frau, die A, aus einer Schaustellerfamilie kommt und B, Frage, Kindheit und Jugend im Wohnwagen verbracht hat?
Genau, also nicht Vollzeit. Wir hatten auch einen festen Ruhepunkt, ein Haus, aber waren mehrere Monate im Jahr in diesem 11 Meter langen Wagen unterwegs.
Der wie unterteilt war? Also es gab ja noch eine ältere Schwester, glaube ich, in Ihrem Fall, die Eltern?
Ja. Also wir haben eben alle zusammen in diesem Wohnwagen gewohnt, teilweise noch mit meiner Oma zusammen und Hund und hatten vor allem Mittelaltermärkte, weil meine Mutter als Handleserin tätig war auf diesen Märkten. Und meine Schwester und ich sind dadurch früh in Kontakt gekommen mit Gauklern und Straßenkünstlern, haben dann natürlich auch eigene Shows gemacht als sehr junge Menschen und so unsere ersten Bühnenerfahrungen gesammelt und einfach ausprobiert.
Was hat Ihr Vater gemacht?
Der hat ein Kinderbuch geschrieben und Holzspielsachen verkauft und eingraviert.
Das klingt nach einem Leben, wie sich ein Kind das eigentlich wünscht, nach Freiheit und Abenteuer. War das so?
Ich habe sehr genossen, meine Kindheit. Mir hat es auch nicht gefehlt. Also manchmal fragen Menschen, ja, wie ist das mit mit Schule, mit Freunden. Und wir haben aber die anderen Schaustellerkindern auf fast allen Veranstaltungen natürlich wieder getroffen, hatten feste Freunde und hatten total viel Abwechslung. Konnten uns auf jedem neuen Markt das Kinderzimmer neu gestalten unterm Verkaufstresen. Und ich würde sagen, wir haben unglaublich viel gelernt. Wir haben auch einfach gelernt, dass es gute Menschen gibt, dass wenn man rausgeht und in Kontakt bleibt, es immer eine Lösung auch gibt für unerwartete Situationen.
Wie lief das mit Schule?
Schule waren wir dann ganz normal. Wir haben manchmal freigestellt bekommen, Ferien verlängert, aber wir haben jetzt kein Homeschooling gemacht.
Aber dann in den jeweiligen Orten, in dem die Eltern dann auf irgendwelchen Marktplätzen waren oder auf anderen Plätzen, um zu arbeiten, sind Sie dann auch in die Schule gegangen?
Nee, wir sind dann immer wieder zurück nach Staufen.
Ach so.
Ja.
Und
ja.
Das dann komplett gemacht, weil Sie die Freundschaften vorhin angesprochen haben oder die Begegnung mit anderen Kindern und Jugendlichen. Gibt's da was gehalten hat bis heute?
Ja, klar, gibt's. Ich war aber dann viel eben in der Welt unterwegs, war jetzt lange in Köln. Und ich würde sagen, Freundschaften sind so auf der ganzen Welt verstreut inzwischen. Und das ist sehr schön, sehr bereichernd in verschiedenen Lebensbereichen, Lebensphasen.
Also es ist ja auch manchmal so, dass man sich danach sehnt, was man nicht hat. War das in Ihrem Fall auch so, wenn Sie sich zurückerinnern, dass es so phasenweise eine Sehnsucht gab nach der klassischen Normalität? Ein Haus, eine Wohnung, wo man immer ist und das immer Gleiche, dieselben Routinen.
Kann ich absolut verneinen. Bei mir zumindest nicht. Das ist bestimmt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich war total inspiriert von spannenden Lebensläufen, von spannenden Biografien. Habe als Kind auch immer SWR1 Leute gehört und es war eine meiner Lieblingssendungen. Hat mich total inspiriert, einfach auch so einen spannenden Lebenslauf aufzubauen und raus in die Welt Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, mein Hintergrund hat mich schon dazu bewegt, das auch einfach tun zu können. Ja.
Also das freut mich oder freut uns A natürlich sehr und B nochmal nachgefragt, es war wirklich so, dass wir auch ein Stück weit dann Inspiration waren, sozusagen den eigenen Horizont zu verlassen bei der einen oder anderen Sendung?
Ja, absolut. Also ich habe auch viele Biografien gelesen, schon als junger Mensch. Und ich fand einfach das Leben in all seinen Facetten so spannend. Und besondere Lebensläufe, die ein bisschen chaotisch sind, die nicht direkt geradeaus gehen, aus Erfahrung zu lernen.
Mhm. Ja. Grenzenlos leben, so ist der Titel des Buchs, das Geraldine Schüle geschrieben hat. Bemerkenswert zum einen, weil Sie sind gerade mal Mitte 20, haben ein Buch veröffentlicht über sich und über ihre vielen Reisen, die sie unternommen haben in Europa und im Nahen Osten. Haben Sie sich altersbedingt ein bisschen schwer getan mit diesem Buchprojekt oder war für Sie völlig klar, ich erzähle meine Geschichte?
Es war eine Entwicklung, das Buch. Jedes Buch ist eine Entwicklung. Natürlich habe ich viele Nachfragen bekommen, du bist doch viel zu jung. Das braucht sehr viel Mut, sehr viel Durchhaltevermögen. Ich habe aber eng mit meiner Literaturagentur zusammengearbeitet. Es hat mir total viel Unterstützung gegeben, Rückhalt gegeben und ich fühle mich jetzt nicht zu jung, um ein Buch zu schreiben.
Haben Sie viel über sich selbst gelernt beim Schreiben?
Ja.
Weil man muss ja nachdenken und in sich reingehen.
Ja, vor allem, weil ich den Aspekt der Clownerie mit einfließen lasse in diese Reisegeschichten. Und jedes der 7 Reisen erzählt ein clowneskes Prinzip oder ein Bühnenprinzip, sagen wir eher so. Das ist vielleicht vorstellbarer, wie zum Beispiel Fokus auf der Bühne. Warum funktioniert eine Szene? Warum funktioniert sie aber auch nicht in der Regie? Und ich habe durch die Erfahrung der Regiearbeit und durch die Clownsausbildung festgestellt, dass es viele Bühnensituationen gibt, die 1:1 aufs Leben oder eben auch aufs Reisen, was ja Leben in intensiver Form ist, einfach übertragen und auf die Art in der Geschichte anschaulich dargestellt.
Sie waren in ganz unterschiedlichen Ländern. Sie waren in Indien beispielsweise, Sie waren im Nahen Osten, in Israel, Palästina haben Sie erlebt, den Libanon haben Sie erlebt. Waren Sie immer allein unterwegs?
Allermeistens ja. Sehr lange Zeit nur alleine. Mit meinem jetzigen Partner war ich aber auch, wir sind nach Istanbul gefahren mit dem Fahrrad und Zelt, waren zu der Zeit noch nicht zusammen, aber die meiste Zeit war ich alleine unterwegs.
Welche sind die größten Fehler, die man machen kann, wenn man alleine unterwegs ist als junge Frau?
Hat natürlich hat viel Potenzial, weil sie als junge Frau kommt man überall mit nach Hause, wird einfach vertrauensvoll angenommen. Mir wurde immer geholfen, gerade in arabischen Ländern, da ist Gastfreundschaft einfach eins der obersten Gebote und das war immer wunderschön. Und ich habe nie Situationen gehabt, wo ich wirklich sage, die möchte ich nie wieder erleben. Ich
hatte Sie sind nie belästigt worden, nie attackiert
Doch,
worden?
Auf jeden Fall, ja, ja. Aber es war, also ich würde sagen, die positiven Erfahrungen überwiegen, trotz allem, trotz dass es Grenzerfahrungen waren. Ich habe eine Zeit lang den Entschluss gefasst, Kriegsreporterin zu werden, habe mich da sehr weit vorgewagt und
sind dann, wenn ich das einfügen darf, bei zwei Jungs von der Hisbollah im Libanon gelandet. Das ist eine so eigene und so spezielle Geschichte, dass wir die, wenn Sie einverstanden sind, nochmal ausklammern und später dann in aller Gänze dann nacherzählen. Gibt es den einen schlimmsten Fehler, den Sie gemacht haben oder die eine schlimmste Situation, in die Sie geraten sind im Rückblick?
Das ist ja genau das Schöne an dieser inneren Clownshaltung, die ich beschreibe, die Chance im Scheitern. Und natürlich sind Dinge schlimm, auch ein Wagenbrand ist schlimm, aber es geht darum, das anzunehmen, das zu akzeptieren und aus 500 negativen Gründen den einen Grund zu finden, der was Positives hat.
Und das ist Ihnen immer und jederzeit gelungen?
Nein, aber ich versuch's. Das ist das, wo ich hin möchte mit meiner Arbeit.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Zirkustrainerin, Zirkuspädagogin, eine Frau, die mit ihren 25, 26 Jahren verdammt viel von der Welt gesehen hat. Erste Station Indien, Sie waren 17 Jahre alt, waren allein unterwegs, 4 Monate in einem Land, das Sie als wie beeindruckend erlebt haben.
Ja, unglaublich intensiv. Ich glaube, die meisten Menschen, die in Indien waren, erzählen von dieser Intensivität des Landes, der Gegensätze, dieser Fülle an Menschen, an Farben, an Tönen, Tieren. Es ist unglaublich überrollend. Und für mich mit 17 Jahren war es eine unglaublich intensive Erfahrung.
Sie waren in einem Ashram.
Ja, am Anfang war ich.
Wie sind Sie dazu gekommen, in einem Ashram zu landen?
Das lief über Zufälle und Kontakte und mein Dickkopf vor allem, der mich dahin geführt hat, war in dem Ashram Auroville im Süden Indiens, Tamil Nadu, und bin dann von da aus noch weitergereist, habe in einem Frauenprojekt gearbeitet mit Frauen, die AIDS hatten, vergewaltigt wurden, Behinderungen hatten, und Frauenrechte sind in Indien einfach ein ganz, ganz spezielles Thema, und wir haben dann dort spontan einen Film gedreht. Haben die Frauen interviewt, die in dieser kleinen Einrichtung gearbeitet und gelebt haben.
Also es hat ja auch spektakuläre und grässliche Vergewaltigungsfälle in Indien gegeben, die dann in der medialen Berichterstattung bis nach Europa dann rübergekommen sind.
Ja.
Wie haben Sie das vor Ort wahrgenommen in Indien?
Also diese Fälle, wo das dann so groß wurde, das war erst ein paar Jahre später. Als ich selbst da war, ist natürlich als Frau es ist sehr ungewöhnlich, man wird viel angeschaut, angefasst, gerade mit helleren Haaren, mit einer helleren Haut, das ist unglaublich spannend. Aber ich habe mich da nicht unwohl gefühlt. Es war.
Also Sie sind nicht massiv attackiert worden und mussten also mit einer Vergewaltigung beispielsweise rechnen?
Nee. Ich habe auch immer schnell Leute gefunden, denen ich vertraut habe. Das ist eine Erfahrung, die habe ich immer wieder auf Reisen gemacht. Da habe ich einfach, kann ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Mhm. Und
Haben Sie gequälte Elefanten erlebt?
Ja, ja.
Schlimm?
Ich habe erst im Nachhinein in meinem Ethnologiestudium in Köln, in dem Zuge habe ich darüber richtig gelernt, was es bedeutet, einen dressierten Elefanten zu halten, wie man den überhaupt dressiert. Das sind wirklich schreckliche Methoden, die da angewandt werden. In Indien habe ich einen Tempelelefant reiten dürfen. Das war keine touristische Aktion, das war einfach durch Zufall entstanden, diese Situation. Und fand das damals natürlich ganz spannend und habe erst im Nachhinein erfahren, was es bedeutet.
Ja. Das heißt, das war auch ein Tier, dessen Wille brutalst gebrochen worden war?
Genau. Sie sehen dann auch auf der Stirn des Elefanten Narben, die verursacht werden von einem spitzen Stock. Die werden wirklich gequält, bis der Wille gebrochen ist, ja. Bis sie einfach nicht mehr leben wollen und sich fügen.
Wie lange dauert sowas an, solange es eine Touristenattraktion bleibt?
Ich habe so eine Tortur nie live miterlebt und ich weiß die Fakten, also wie lange das dauert, auch nicht mehr ganz genau. Ich habe nur Videos davon gesehen, später im Ethnologiestudium und halte mich inzwischen total zurück, was Tiere angeht, was also der Zirkus auch nochmal vielleicht, um da anzuknüpfen, wir haben keine Tiere im Zirkus.
Um es nochmal zusammenzufassen, eine Frau, Mitte 20, kommt aus Staufen in Südbaden, ist Zirkustrainerin, Zirkuspädagogin, ausgebildete Clownin, schreibt Bücher, hat sich jetzt auch in Zeichen von Corona neu erfunden und hat eine, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Krankheit, sondern vielleicht besser eine Besonderheit, die nennt sich Dyskalkulie.
Genau, also eine Krankheit würde ich es auch auf jeden Fall nicht nennen. Dyskalkulie bedeutet einfach, dass ich mit Zahlen Schwierigkeiten habe, mit Himmelsrichtungen, rechts und links, mit Uhrzeiten lesen. Das sind alles Dinge, die sind mir erschwert. Und ich habe damit natürlich lange gekämpft, lange auch nicht akzeptieren wollen, dass es so ist. Das Gegenstück dazu ist die Legasthenie, das kennen vielleicht mehr Hörerinnen und Hörer. Mhm. Ich habe aber inzwischen, also gerade durch diese Zirkuswelt, durch meine Regieerfahrung einfach neue Qualitäten entdeckt.
Zum Beispiel?
Der Umgang mit Menschen, mit meinen Zirkusschülerinnen, diese ganze Philosophie der Clownerie, der inneren Clownshaltung, die ich dadurch aufgebaut habe, dass ich oft in Situationen kam, in denen ich gescheitert bin, in denen ich mich fremd gefühlt habe, weil ich einfach da teilweise ein bisschen anders bin, mich oft unverstanden gefühlt habe. Da habe ich viel gekämpft, aber das hat mich zum Ende zu so einer unglaublich positiven, kraftgebenden Haltung gebracht, die inspiriert ist aus der Clownerie oder aus der Zirkuspädagogik, besser gesagt.
Aber wenn das mit den Zahlen so ein Problem war und immer noch ist, wie haben Sie das mit dem Abitur auf die Reihe gekriegt?
Im Geschichtsabitur habe ich einfach mir, ich bin ein bildhafter Mensch, ich bin ein Mensch, der Geschichten liebt, der viele Geschichten liest, erzählt. Und ich habe mir selber Geschichten zu jedem geschichtlichen Ereignis aufgebaut. Und zwar habe ich dann jede Zahl aufgemalt auf ein Papier. Die 1 war ein Turm, da habe ich dann Backsteine dazu gemalt, sehr detailliert, sehr bildhaft. Die 2 waren Schwan und so weiter, die 4 ein Stuhl. Und habe mir dann eine Geschichte zusammengebaut für jedes Ereignis. Einfach eine neu erfundene Geschichte über den Zweiten Weltkrieg, in der ein Schwan und ein Turm vorkommt. Und also, oder 1900
irgendwas. Das heißt, Sie haben den 30-jährigen Krieg, die Französische Revolution, was auch immer, neu erfunden und umgedichtet.
Um mir Zahlen zu merken, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und wie war es im Mathe-Abitur, wo es ja ausschließlich, nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich um Zahlen geht?
Ich habe ein bisschen mehr Zeit bekommen. Es ist aber schon so, dass ich kann mir die Prinzipien merken von Mathe, von Dreisatz. Sie bleiben nur nicht. Ich kann sie mir für einen Moment merken. Also ich habe dann eben sehr kurz vor Mathe-Abitur sehr intensiv mich damit beschäftigt.
Ja.
Aber es fällt einfach wieder hinten runter nach einer Zeit. Und ich glaube nicht, dass es eine Krankheit ist. Ich glaube, dass wenn Menschen sagen, ich kann das nicht, das ist nicht meins. Das ist ein Glaubenssatz, der in der Kindheit mal durch irgendein Ereignis aufgekommen ist und den wir in unserem Leben verfestigen und dann zu der Überzeugung kommen, dass wir da ein Problem haben.
Wie oft sind Sie zum Flughafen gefahren, weil Sie sich im Datum geirrt haben?
Also in Kenia einmal ganz schlimm, eine Woche zu früh am Flughafen gewesen. Aber ansonsten hat mich das dazu getrieben, immer ein sehr, sehr pünktlicher Mensch zu sein, weil ich einfach das nicht im Gefühl habe, okay, es ist noch eine Stunde, das bedeutet, ich kann noch dies, das und jenes machen, sondern ich muss in der Stunde dann noch 4-mal auf die Uhr schauen.
Aber Sie haben es ja auf wunderbare Art und Weise kompensiert, indem Sie, was Ihren eigentlichen Zirkusjob angeht, da auch bestimmte Fähigkeiten entwickelt haben. Was Zirkus, was die Clownerie angeht, ich durfte mal vor vielen, vielen Jahren eine Sendung machen mit dem großen Weiß-Clown Francesco Caroli, der ja, glaube ich, in dieser Zirkusszene eine ganz große Nummer war, ist vor ein paar Jahren verstorben. Was war das Besondere an diesem Mann?
Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich mit klassischen Zirkusclowns nicht so aus. Bin totaler Charlie Chaplin-Fan, aber ich bin, was mich mehr interessiert oder was auch Inhalt meines Buches ist, sind die Prinzipien, die hinter generell Clownerie stecken, die hinter Bühnenarbeit stecken und die aufs Leben zu übertragen. Das ist das, was ich mache. Ich bin keine typische Clownin, ich sitze hier auch nicht in roter Nase und großen Schuhen.
Auch nicht weiß geschminkt im
auch
Gesicht.
Auch nicht weiß geschminkt, ja. Und ich interessiere mich mehr für die Philosophie hinter diesem Prinzip der Clownerie, hinter der Art, gesellschaftliche Themen zu spiegeln, ohne anzuklagen, einfach durch Humor. Und da gibt es viele Bewegungen wie Humor hilft heilen, wie Clowns ohne Grenzen, die einfach ganz wunderbare Arbeit machen auf anderen Ebenen und in anderen gesellschaftlichen Bereichen als dem Zirkus.
Also wobei das alles ja schon auch historische Bezüge hat und die Clowns waren ja auch in früheren Jahrhunderten, bin da kein Spezialist, diejenigen, die bei Hofe Dinge sagen durften, für die ein anderer möglicherweise seinen Kopf verloren hätte.
Genau, oder bei indigenen Völkern gibt es Contraries, die einfach sich anders verhalten als der Rest der Gruppe und dadurch auch sehr, sehr wichtig für die Gesellschaft sind, um immer wieder diese Perspektive wechseln zu können. Oder Till Eulenspiegel ist jetzt kein klassischer Clown, aber ist einfach auch eine historische Figur, die das ganz gut zeigt, die eben den Spiegel der Weisheit, also die Eule und der Spiegel, einfach aufzeigt und die Menschen wörtlich nimmt. Das ist so seine Strategie. Und damit einfach zeigt, was auch manchmal so dahergeredet wird.
Aber die Rolle des Clowns im Zirkus, also wenn der Zirkus mal wieder aufmachen darf, hat sich diese Rolle sehr verändert im Vergleich zu dem, was früher war? Oder ist man da auch in einer bestimmten Traditionslinie?
Ist die Frage, ob wir vom klassischen Zirkus sprechen oder vom modernen Zirkus. Im klassischen Zirkus gibt's noch den Clown, der seine Nummer hat, der immer wieder reinkommt oder auch in den Nummern eingebaut wird. Und einfach die Funktion hat, die Menschen zum Lachen zu bringen, bei Laune zu halten, wach zu halten. Und im modernen Zirkus verfließt das ein bisschen. Da verfließen Zirkustechniken, Methoden mit Theater, mit Tanz, mit Musik auf der Bühne. Das sind ganze Geschichten, Stücke zu einem großen Thema, wo der Clown mehr mit einfließt.
Ja. Das sind dann auch Konzepte, die Sie als Zirkuspädagogin entwickeln?
Ich in der Regiearbeit... wir haben zum Beispiel jetzt ein großes Varieté, hätten wir gehabt, ist jetzt ausgefallen, abgesagt worden. Da haben wir ein Thema festgelegt, das wäre das Thema Wasser gewesen. Dann hat jede Artistin eine Spezialisierung, 1 bis 3. Und ich arbeite mit den Artistinnen dann an dem Thema in Verbindung mit ihrem Gerät. Das heißt, wie bewege ich mich an einem Trapez, um fließendes Wasser darzustellen? Das ist gar nicht so einfach. Also greife ich von A nach B oder fahre ich an den Seilen entlang? Da ist es ganz viel Bewegungsqualität, Bewegungsarbeit und dann auch Blicke, Tempo, das alles. Und ja, da sind die Grenzen einfach fließend.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Heute Vormittag mit Geraldine Schüle. Wir wollten über diese Episode im Libanon sprechen, also Ausgangspunkt. Sie waren mit Anfang 20 unterwegs, die Welt zu erkunden, waren im Nahen Osten, waren in Israel, Palästina und hatten die Idee, tatsächlich auch Kriegsreporterin zu werden.
Genau, ja, das hatte ich mir damals in den Kopf gesetzt. Das ist so entstanden mit der Zeit, einfach weil mich der Nahe Osten immer wieder angezogen hat, die Kultur total interessiert hat. Und dann meine Erlebnisse in Palästina in der Zirkusschule, wo einfach Welten aufeinanderprallen, wo junge Menschen für Freiheit kämpfen. Und dann über den Zirkus ein Medium gefunden haben, ihre überschüssige Energie auch einfach kanalisieren zu können. Die Zeit dort hat mich so sehr begeistert und beeindruckt, dass ich da einfach weiter forschen wollte, weiter schauen wollte, ist es vielleicht das, was ich machen möchte.
Dann sind Sie aus Recherchegründen bei einem, im Buch nennen Sie ihn Wladimir, gelandet auf Zypern. Der hat Ihnen was erzählt?
Genau, der hat mich aufgenommen, der hat, ich glaube 2 Wochen war ich bei ihm und er hat mir ganz viel über Libanon, über die Hezbollah erzählt, weil er sich darauf spezialisiert hat. Er ist freier Kriegsreporter und ein sehr spezieller Mensch. Ich bin natürlich unglaublich dankbar für die Zeit dort Und ich bin dann alleine durch Zypern gereist und habe mich dann dazu entschlossen, einfach in Libanon zu fliegen und mir das jetzt mal selber anzuschauen, nachdem ich so viel darüber gehört hatte.
Dann sind Sie bei einem gelandet und aufgeschlagen, zu dem dieser Wladimir den Kontakt gemacht hat. Ein Hisbollah-Mann, den Sie, glaube ich, Mohammed nennen. Ja. Dann kam ein zweiter dazu, den Sie Ahmed nennen. Wie kann man sich das vorstellen, dieses Zusammensein mit diesen beiden Hisbollah-Männern?
Also Hisbollah ist im Libanon eine politische Partei. Die haben einen militärischen Arm und viele davon halten sich in Dahiyeh im Hisbollah-Viertel in Beirut auf. Die haben mich vom Flughafen abgeholt. Ich hatte Kopftuch an, lange Socken. Also die hatte ich mir wirklich bis in die Kniekehlen gezogen, um einfach alles zu tun, damit ich mich richtig verhalte. War am Anfang sehr, sehr vorsichtig, aber diese Gastfreundschaft, die ist auch bei Männern der Hisbollah total verankert. Mhm. Die haben sich sehr gekümmert. Es war Ramadan. Wir waren tagsüber immer in der Wohnung oder ich alleine. Und nachts sind wir raus und sie haben mir gezeigt, wo Märtyrer umgekommen sind. Mhm. Wir waren in den palästinensischen Flüchtlingslagern und ich habe da ganz viel sehen und erleben dürfen, war aber tagsüber eingesperrt und okay. Hab dann irgendwann verstanden, dass ich auch nicht einfach gehen kann.
Also kleine Anmerkung. Seehofer, der Bundesinnenminister, hat vor einer Woche Hisbollah als Terrororganisation für Deutschland verboten. Und Sie haben selbst mit diesen beiden, Mohammed und Ahmed, eine sehr heftige und taffe Situation erlebt, als es um Schwule und um Lesben ging.
Mhm. Genau. Ich weiß nicht, wie viel ich spoilern möchte, weil das ist ein Kapitel im Buch, die Geschichte erzähle ich da. Aber es gab da Situationen, dass eben diese Gastfreundschaft hat einfach umgeschlagen, ein bisschen in Heiratsanträge, in nach 3 Wochen mit einer jungen europäischen Frau im selben Zimmer, hat einfach die Stimmung ein bisschen gekippt und da musste ich dann doch schauen, dass ich Landgewinne sozusagen. Ja.
Das ist Ihnen auch gelungen und verstärkt wurde dieses Bemühen, aus der Nummer rauszukommen, durch Hasstiraden, das kann man nicht anders sagen, die Sie erlebt haben von Seiten dieser beiden Männer, als es eben um Schwulen und um Lesben ging.
Genau, also das war so eine Strategie, die ich dann blöderweise mir überlegt hatte, weil er gefragt hat, was mein Problem ist, ob ich lesbisch sei. Und dann habe ich eben gefragt, was wäre denn wenn? Weil ich dachte, vielleicht haben wir das Thema damit geklärt. Und dann hieß es Haram. Und er würde jede Lesbe, jeden Schwulen töten. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das war nicht der richtige Weg. Das war auch viel Unwissenheit noch zu der Zeit.
Das war es dann auch mit der Karriere als Kriegsreporterin.
Ich habe mich danach dazu entschieden, auch nicht drüber zu schreiben. Es war eine sehr intensive, sehr wichtige Erfahrung für mich, die ich nicht missen will.
Geraldine Schüle, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also die Frau, die in Europa unterwegs war, die im Nahen Osten war, jeweils mit Zirkuswagen eigentlich oder hat das variiert?
Ja, das war meistens... habe ich getrennt, war mit Rucksack unterwegs und hatte aber immer eine Aufgabe, die ich verfolgt habe und bin ganz oft auch durch Zufall dann, also dieser Zirkus in Palästina, das war eine zufällige Gegebenheit und ich habe dann da angefangen.
Das war eine Zirkusschule?
Ja, die gibt es also auch noch.
Eine Schule für junge Palästinenser, die Artist oder Clown werden wollten?
Ja, Artist, also es gibt alle Zirkusdisziplinen. Als ich da war, war der Zirkus noch recht in den Anfängen. Das Zirkuszelt war eine große Plane. Wir haben auf Ölfässern mit Holzbalken die ersten Shows gemacht, Seiltanz. Inzwischen gibt es da ganz viel internationale Unterstützung. Ich habe die letztes Jahr in Zürich wieder treffen dürfen. Da haben sie eine große Inszenierung auf dieser Seebühne gemacht mit dem Thema Flucht. Es war eine sehr...
Wie haben Sie sich mit Ihren Lebensbedingungen, also bekanntermaßen diese nach wie vor ungelösten Fragen zwischen Israel und Palästina, wie haben die sich da arrangiert?
Also die Jungen sind fast nur Männer gewesen, weil Frauen natürlich ab einem gewissen Alter nicht mehr in den Zirkus gehen dürfen, aus familiären Gründen. Deswegen war das auch wichtig, dass ich dann als Frau kam und Training angeboten habe für Frauen. Inzwischen gibt's Frauen, die trainieren dürfen. Das heißt, die Frauenquote steigt auch mit der Zeit. Früher haben einfach diese jungen Menschen Steine geworfen und in der ersten, zweiten Intifada Autos angezündet. Inzwischen durch den Zirkus haben sie ein Medium bekommen, mit dem sie sich und ihre Wut ausdrücken können, mit dem sie das kanalisieren können. Und das ist auch wieder diese Art der, dieser innere Clown, der einfach spiegelt, anstatt anzuklagen.
Aber diese Feindschaft und auch dieses tiefe Misstrauen, das haben Sie auf beiden Seiten, auf israelischer und auf palästinensischer Seite, so erlebt?
Ja, nicht durchgehend. Das ist, jeder Mensch ist anders, aber ich habe es auf beiden Seiten erlebt. Es war immer dieses Das da drüben, das weit weg da drüben, was so nah ist.
Haben Sie auch Leute erlebt, ob nun Israelis oder Palästinenser, die versucht haben, diese Grenzen ein Stück weit wegzusprengen, um sowas wie Versöhnung vielleicht in Angriff nehmen zu können?
Total, ja. Es gibt viele Kooperationsprojekte, die einfach versuchen, das zusammenzubringen. Das ist aber so ein langer Konflikt, der seit Jahren schwelt und irgendwie so undurchschaubar ist, so emotional aufgeladen ist, dass es so, so vielschichtig ist. Ja, und dass ich nicht glaube, dass es da in absehbarer Zeit eine Lösung gibt. Aber es ist trotzdem wichtig, sich auf das Positive zu konzentrieren, auf Lösungen zu, also Lösungen zu suchen.
Und für Sie selbst war es eine beeindruckende Erfahrung, aus der Sie für Ihr Leben auch was mitgenommen haben?
Genau das eben, dass Veränderung nicht hervorgerufen wird durch Anklagen, durch Hass, durch Kampf, sondern durch Positivität und durchs einfache Spiegeln, durchs Machen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Eins gehört. SWR1.